Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly. Ich bin Elena von East Energy und mit mir im virtuellen Studio ist wie immer die wunderbare Dr. Julia Wulff. Hallo liebe Julia.
Hallo liebe Elena, schön wieder da zu sein und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, obwohl wir ja hier Osterferien und bestes Frühlingssonnenwetter haben.
Allerdings. Und auch bei uns ist die Krankheitswelle leider eingeschlagen. Aber heute melden wir uns endlich wieder mit einem richtigen Deep Dive zum Koalitionsvertrag zurück.
Genau, denn netterweise haben CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag ja gerade vor ein paar Tagen erst beschlossen. Und wir werfen natürlich einen besonderen Blick auf das Kapitel Klima und Energie und da ganz besonders auf die Themen Speicher, Solar und Wind.
Genau, lass uns mit deinem Herzensthema anfangen, Julia, den Energie- und Stromspeichern. Dabei haben sie nicht mal ihren eigenen Teil im Koalitionsvertrag bekommen.
Ja, genau. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn die Speicher ein ganz eigenes Kapitel bekommen hätten. Jetzt haben sie einen Abschnitt, der Flexibilisierung heißt. Das geht auf jeden Fall ja auch schon mal in die richtige Richtung. Was allerdings schwierig ist und überhaupt nicht in die richtige Richtung geht aus meiner Sicht, ist, dass die Speicher immer nur im Kontext Systemdienlichkeit oder Netzdienlichkeit erwähnt werden.
Ja, diese zwei Begriffe sind mir auch wieder immer wieder ins Auge gestochen. Was genau bedeutet das denn, Julia?
Ja, das ist eben die große Frage. Das weiß niemand so genau. Die Begriffe sind nicht definiert, im Koalitionsvertrag nicht, aber auch sonst im Gesetz nirgendwo. Das ist so ein Begriff, der schon über mehrere Jahre immer wieder so verwendet wird. Natürlich vor allem im energierechtlichen Kontext, logischerweise von den Netzbetreibern oder jedenfalls in diesem Zusammenhang. Und das ist natürlich schon mal direkt das erste Problem. Denn wenn dieser Begriff nirgendwo definiert ist, dann stellt sich ja auch die Frage, wie soll man das jetzt nachweisen, dass ein Projekt netzdienlich ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Genehmigungsbehörden jetzt auch schon angefangen haben, also auch schon vor dem Koalitionsvertrag, mehr Nachweise zu verlangen, dass ein Speicherprojekt netzdienlich ist, obwohl das im Baurecht überhaupt kein Prüfungspunkt eigentlich ist. Und niemand weiß so richtig, ja, was soll in so einer Bescheinigung drinstehen. Die Netzbetreiber stellen sie auch nicht aus, weil sie natürlich genauso sagen, was soll ich jetzt da bescheinigen, habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust zu. Ja, und das ist im Moment so die Situation.
Ja, klingt auf jeden Fall nach ziemlichem Chaospotenzial. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ein weiterer Punkt, der zum Thema Speicher ja angesprochen wird, ist dessen Privilegierung. In Paragraph 249a des Baugesetzbuch steht ja bereits, dass Wasserstoffelektrolyseure und Wasserstoffspeicher als privilegiert gelten, allerdings nur solange sie im Zusammenhang mit Wind- oder Solarenergieprojekten stehen. Meinst du, die gleiche Regelung wird es jetzt auch für Energie- und Stromspeicher geben?
Ich denke schon, für mich klingt das im Koalitionsvertrag auf jeden Fall sehr danach, weil sehr betont wird, dass die Speicher eben im Zusammenhang mit Energieerzeugungsanlagen privilegiert werden sollen. Und das ist eben genau das, was der 249a für Wasserstoff bisher macht und wo bislang auch ehrlich gesagt niemand so richtig verstanden hat, warum das eigentlich nur für Wasserstoff eingeführt wurde. Denn klar, Wasserstoff ist ein wichtiges Thema, aber es gibt aktuell auf jeden Fall mehr Batteriespeicherprojekte als Wasserstoffprojekte. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, heißt das nur im Zusammenhang mit diesen Erzeugungsanlagen oder ist es jetzt erstmal ein erster Schritt? Also ob es auch eine eigenständige Privilegierung für Stromspeicher oder für Energiespeicher insgesamt geben wird, das steht leider weiterhin in den Sternen.
Trotz alledem heißt es im Vertrag ja auch, dass nun anerkannt werden soll, dass Speicher im übertragenen öffentlichen Interesse liegen. Sind das denn wenigstens gute Nachrichten?
Ja, an sich natürlich schon, aber es ist ehrlicherweise ein bisschen lustig, weil die Stromspeicher sind schon längst im überragenden öffentlichen Interesse. Bisschen versteckt in Paragraph 11c ENWG, also Energiewirtschaftsgesetz. Die Vorschrift gibt es schon seit 2023. Und man fragt sich jetzt so ein bisschen, was ist jetzt damit gemeint? Also entweder hat man das übersehen, dass es die Vorschrift schon gibt, oder der Koalitionsvertrag will damit sagen, dass das auch auf andere Speicherformen ausgeweitet werden soll. Es gibt ja nicht nur Stromspeicher, es gibt ja zum Beispiel auch Wärmespeicher oder Pumpspeicherkraftwerke und so weiter. Das ist aber ziemlich unklar und der Koalitionsvertrag sagt auch nicht genauer, wie er das denn meint.
Der Vertrag greift ja auch ein Thema auf, über das auch in der Branche sehr viel geredet wird. Und zwar geht es um die Frage, sind Stromspeicher Stromverbraucher? Meinst du, die Koalition bezieht damit Stellung zu der Frage oder war das nur eine ungünstige Formulierung?
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr ungünstig, das da einfach so reinzuschreiben in so einen Nebensatz, ohne mehr dazu zu sagen. Das ist tatsächlich ein Thema, was im Moment sehr viele bewegt. Alle, die so ein bisschen mehr mit Speichern zu tun haben, warten im Moment auf das Urteil vom BGH zum Thema Baukostenzuschuss. Und in dem Kontext ist das eben sehr relevant. Es gibt da, wie man sich denken kann, dann bei einem Rechtsstreit unterschiedliche Auffassungen zwischen Projektentwicklern und Netzbetreibern, beziehungsweise also der Bundesnetzagentur in dem Fall. Und ja, also jetzt in so einem laufenden Verfahren, das einfach so in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Ich hoffe, das war so ein bisschen aus Versehen. Und ja, mal sehen, was der BGH dann hoffentlich im Laufe dieses Jahres noch dazu sagen wird.
Und weiter geht es mit unserem nächsten Thema, der Solarenergie. Die hat es ja immerhin in einen eigenen Abschnitt geschafft.
Genau, das ist schon mal die gute Nachricht. Also wir greifen jetzt natürlich so ein bisschen die Punkte raus, die kritisch sind, aber man muss schon sagen, es ist schon insgesamt ein relativ langes Kapitel Klima und Energie, vielleicht das schon mal nochmal so zu Beginn. Was allerdings dann auch wieder ein bisschen schwierig ist oder auffällt, ist, dass im Kontext der Solarenergie jetzt auf einmal auch was von systemdienlich steht, auch mehrmals. Zwar einerseits auch im Kontext mit Speichern, aber so ganz klar wird das nicht, ob das jetzt nur bezogen auf die Speicher ist. Und das wäre jetzt tatsächlich schon wild, ehrlich gesagt. Denn bislang ist es ja so, dass erneuerbare Energienanlagen, also Solar- und Windenergie vor allem, einen Anspruch auf Netzanschluss haben, der vorrangig ist nach § 8 EEG und der auch unmittelbar erfolgen muss. Und bislang war da jetzt noch niemand auf die Idee gekommen, da noch irgendwas zusätzlich zu prüfen an Systemdienlichkeit oder Netzdienlichkeit.
Meinst du denn, dass diese Systemdienlichkeit künftig auch eine neue Hürde für den Ausbau der Solarenergie werden könnte?
Ja, also es stimmt mich auf jeden Fall nicht unbedingt positiv, dass das jetzt so wahnsinnig oft da drin steht. Also, dass ich das mal selber durchlesen will, das Kapitel liest sich relativ schnell und das fällt wirklich auf, wie häufig diese beiden Begriffe da drin stehen. Es steht auch explizit drin bei der Solarenergie, dass man Bestandsanlagen zur netz- und systemdienlichen Einspeisung anregen will, was genau das dann auch immer heißen soll. Also es könnte schon sein, dass da ja nochmal ein ganz neues Kapitel sozusagen auf uns zukommt. Und ob das so wirklich positiv sein wird, das müssen wir dann sehen.
Vielleicht auch noch mal einen positiven Aspekt aufzugreifen. Immerhin verspricht man eine Digitalisierung der Anmeldeverfahren.
Das stimmt, das ist natürlich immer gut. Das ist natürlich auch schon wahnsinnig lange im Gespräch und wurde bisher immer noch nicht so hundertprozentig umgesetzt. Allerdings ist es im Grunde auch schon angelegt, dass das kommen wird. Und auch was sonst noch so drin steht, dass man Parkplatz-PV, Agri-PV, Floating-PV mehr stärken will. Die Anlagenkategorien gibt es auch jetzt schon, die sind auch jetzt schon gesondert gefördert. Also das ist so ein bisschen klar, das ist schön, dass man darauf nochmal einen Fokus legt. Das kann man aber auch immer ganz gut sagen. Das ist jetzt sozusagen nie falsch, dass man die Projekte irgendwie zusätzlich fördern will. Und ja, viel mehr steht dann auch schon nicht mehr drin zur Solarenergie. Also wenig Konkretes, wie auch bei vielen anderen Themen. Ja, bleibt da viel relativ vage.
Als letzter Punkt zum Thema Solarenergie im Koalitionsvertrag ging es ja auch nochmal um das Solarspitzengesetz. Das soll nochmal geprüft werden, obwohl das ja gerade erst beschlossen wurde und sogar mit den Stimmen der Union bestätigt wurde. Was lässt sich deiner Meinung nach davon erwarten, Julia?
Ja, sehr gute Frage. Was angesprochen wird, ist die Vergütung bei negativen Preisen, beziehungsweise die jetzt nicht mehr vorhandene Vergütung bei negativen Preisen, die wurde ja abgeschafft mit dem Solarspitzengesetz. So ein bisschen überraschend, dass das jetzt nochmal angesprochen wird, weil du hast ja gerade schon gesagt, die Union war eigentlich dafür, für das, was jetzt beschlossen wurde. Ja, also wird man sehen müssen, ob da jetzt nochmal was kommt. Es gibt ja noch viele regulatorische Themen, die so ein bisschen im Raum schweben. Es gab ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viele Novellen vom ENWG und vom EEG. Also irgendwas wird da bestimmt noch kommen. Ob man das jetzt wirklich nochmal zurückdreht, glaube ich ehrlicherweise eher nicht.
Und als letztes geht es weiter mit dem Thema Wind im Koalitionsvertrag. Eine Sache, die da sehr raussticht, es wurde gleich zweimal, und zwar mit demselben Satz, die Akzeptanz vor Ort erwähnt. Das mag zwar ein Tippfehler gewesen sein, aber dennoch scheint es einen großen Fokus auf Bürgerakzeptanz zu geben.
Ja, absolut. Und das hat ja auch so ein bisschen eine Vorgeschichte. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch dran. Friedrich Merz hat ja seinen Wahlkreis im Hochsauerland, wo die Windkraft im Moment schon so ein bisschen umstritten ist. Und da gab es einen Gesetzesvorschlag oder eigentlich ein Gesetz, was am Ende auch durchgekommen ist, was tatsächlich dann unter dem Namen Lex Sauerland bekannt geworden ist. Das sollte ursprünglich, so wie es die CDU-CSU vorgeschlagen hatte, den Vorrang der Windenergie, den es ja in verschiedenen Formen inzwischen gibt, zurückfahren. Und man hat Friedrich Merz natürlich vorgeworfen, dass er das nur deswegen pusht, weil es eben aus seinem Heimatwahlkreis sozusagen eben diese Interessen gibt. Am Ende ist nur sehr wenig davon durchgekommen. Es gab dann Kompromiss mit der Ampel. Also letztlich hat sich das so ein bisschen erledigt. Aber natürlich war aber dieses Thema noch so ein bisschen im Hintergrund rum. Und man muss jetzt schon mal genau schauen, wie es mit der Windenergie so weitergehen wird.
Außerdem hat die neue Koalition ja auch angekündigt, dass sie die Flächenziele für 2032 evaluieren wollen. Ist das ein Grund zur Sorge?
Ja, wahrscheinlich schon, würde ich sagen. Also was auch drin steht, ist, dass die Zwischenziele für 2027 erhalten bleiben. Das ist es gibt ja dieses neue Windenergieflächenbedarfsgesetz, das WindBG, in dem festgelegt ist, dass die Länder eben bis einmal 2027 im ersten Schritt und dann 2032 im zweiten Schritt bestimmte Anteile ihrer Landesfläche für Windenergie ausweisen müssen. Das ist dann am Ende, sollen das so mehr oder weniger 2% sein. Das ist so ein bisschen gestaffelt, je nach Größe und Verhältnissen in dem Bundesland. Und die 2027-Ziele, die bleiben. Das wäre jetzt auch verrückt, die nochmal zu ändern, weil die meisten Regionen sind natürlich schon längst dabei, das jetzt umzusetzen. Aber die Ziele für 2032 sollen eben nochmal evaluiert werden. Und ehrlich gesagt, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass man sie eher abschwächt. Also es glaubt jetzt nicht so richtig jemand, dass Evaluieren dann erhöhen meint. Und ja, also bislang waren sowieso die allermeisten Bundesländer außer Schleswig-Holstein und Niedersachsen, sieht es auch sehr gut aus, relativ weit hinterher. Das heißt, ja, da ist jetzt wahrscheinlich dann auch wirklich eine Lücke. Wenn man jetzt die Ziele abschwächen würde, dann würden am Ende wahrscheinlich auch tatsächlich dann deutlich weniger Flächen für Windenergie zur Verfügung stehen.
Vielleicht noch zum Schluss ein kleiner positiver Ausblick. Das ist ja die angekündigte Berücksichtigung der Kommunen und ihre Mitwirkung im Windausbau.
Genau, also wir wollen ja auch was Positives sagen und alle, die so im Windbereich unterwegs sind, die kennen wahrscheinlich die Gemeindeöffnungsklausel. Das ist auch das eine schöne Erfindung, aber eigentlich eine wirklich schöne Erfindung. Die ermöglicht den Gemeinden im Moment noch, eigentlich so als Übergangsvorschrift, auch eigene Windenergiegebiete auszuweisen, während sozusagen die Länder- und Regionalplanungsträger dabei sind, diese 2%-Ziele nachher umzusetzen. Und tatsächlich gibt es ganz schön viele Gemeinden, die gerne zusätzliche Windenergiegebiete ausweisen möchten. Also es ist gar nicht so, dass das jetzt überall abgelehnt wird. Und im Moment ist es eben eine Übergangsvorschrift, das ist so ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit, ob man jetzt noch vor die neuen Regionalpläne kommt. Und es könnte natürlich, das ist jetzt aber ehrlich gesagt reine Spekulation, im Koalitionsvertrag auch gemeint sein, dass man da vielleicht die Gemeinden stärken will und vielleicht zum Beispiel die Gemeindeöffnungsklausel dauerhaft verlängert. Das werden wir sehen müssen, was dann da wirklich für konkrete Vorschläge kommen.
Und damit sind wir durch mit den Hauptaspekten zur Energiewende im neuen Koalitionsvertrag. Julia, was ist dein Fazit?
Ja, also wie schon gesagt, haben wir das natürlich jetzt erstmal ein bisschen kritisch analysiert, aber um auch da mit einer positiven Einschätzung zu ändern, ich würde sagen, verglichen mit dem Wahlkampf und was da so an der einen oder anderen Stelle, in der einen oder anderen Talkshow so gesagt wurde, zum Beispiel zu Windenergie, sieht das doch alles jetzt relativ gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man das bisherige System und die bisherigen Ziele jetzt komplett irgendwie über den Haufen werfen will und die Energiewende jetzt irgendwie komplett zurückdrehen oder ganz anders aufsetzen. Es sind schon eher kleinere Anpassungen, selbst mit den Flächenzielen. Ja, das wäre natürlich jetzt schon ein etwas größerer Einschnitt, aber so die Gesamtrichtung, die man erkennen kann, denke ich, geht schon eher in so eine Richtung weiter wie bisher, mit einer bisschen anderen Färbung natürlich, mit der berühmten Technologieoffenheit, die, glaube ich, nachher eigentlich gar keine wirklichen Auswirkungen haben wird. Also ich bin da eigentlich relativ positiv gestimmt.
Und wie immer werden wir wohl einfach sehen müssen, wie die ganzen Worte dann auch in die Tat umgesetzt werden. Dir erstmal vielen lieben Dank, Julia. Ich wünsche dir und allen unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes Osterwochenende und vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, bleibt wie immer neugierig, bleibt engagiert und wir hören uns dann nach Ostern wieder mit frischen Themen.